Guten Morgen, mein Name ist Paul Siemens, ich bin der Praktikant und habe heute das Vorrecht, die Botschaft zu bringen. In meinem ersten Jahr in der Bibelschule mussten wir auch ein Praktikum machen und da hatte ich die große Ehre, im Garten zu arbeiten. Es hat mir einen riesen Spaß gemacht und wir hatten da eine Aufgabe, wir sollten eine Fläche mit Gras, Stücken Gras sehen und da ist mir ein Bild deutlich geworden. Und zwar haben wir für diese Fläche, man hätte eine halbe Packung hätte ausgereicht, wir haben 2,5 genommen. Das war fest. Aber wir haben alten Samen genommen, der schon monatelang in der Scheune stand. Diesem Samen ist nichts geschehen, er hat sich nicht verändert. Die gesamten Monate, die er in dieser Scheune stand, ist kein Gras draus geworden. Aber als wir dann das über die Erde gestreut haben, in Verbindung mit Wasser, da ist erst Gras draus gewachsen. Da hat dieser Samen erst seine Bestimmung gefunden. Und ich glaube, mit dem Wort Gottes ist es ähnlich. Man kann das Wort Gottes, die Bibel, als Geschichtsbuch abtun. Man kann das Wort Gottes als Tugendbuch zur Seite legen. Aber wenn wir es in unser Herz hineinlassen, es öffnen, dann wird es uns verändern. Dann wird es das bewirken, zu was es bestimmt ist. Und ich glaube, das dachte auch Petrus in seiner Pfingstpredigt. Und diese Pfingstpredigt möchte ich mit uns zusammen heute näher betrachten. Kurz zum Hintergrund, einiges wurde gestern schon erwähnt, aber ich würde es gerne nochmal wiederholen. Es ist das Pfingstfest. Man sagt das Fest der Woche und man bringt zu diesem Pfingstfest die Frucht, die das Feld als erstes hergegeben hat, als freiwilliges Opfer. Als Dankeschön dafür, dass Gott Segen geschenkt hat. Das Wort Pfingsten heißt eigentlich im Griechischen Pentakost. Und bedeutet der 50. Tag. Wir wissen, Jesus ist nach 40 Tagen in den Himmel aufgefahren und Pfingsten wird am 50. Tag gefeiert. Das heißt, 10 Tage lang waren die Jünger alleine. Denn Lukas 24, die Verse 51 bis 53, lesen wir, was sie getan haben. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf in den Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel. Und priesen Gott. Apostelgeschichte 1, Vers 14. Diese alle waren stets beieinander, einmütig im Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter, Mutter Jesu und seinen Brüdern. In diesen 10 Tagen hatten die Jünger viel Gemeinschaft zusammen. Denn sie haben auf das gewartet, was Jesus ihnen gesagt hat. Der Heilige Geist wird kommen. Und so ist es auch. Wir lesen das Pfingstwunder, der Heilige Geist kommt. Wo es war, wissen wir nicht. Ob es im Tempel war, so wie Lukas es beschreibt, oder in einem Haus, so wie es Apostelgeschichte genauer beschreibt, das wissen wir nicht. Aber was wir wissen, ist, dass in Jerusalem eine große Menge an gottesfürchtigen Menschen war, weil sie alle dahin gekommen sind, um dieses Fest zu feiern, um ihr freiwilliges Opfer zu geben. Und diese Gelegenheit nutzt Petrus. Diese Menschenmenge steht jetzt vor diesem Haus und fragt sich, was ist da passiert? Was geschieht hier? Und Petrus, der Jünger, steht auf und will predigen. Es ist eigentlich gar nicht verwunderlich, dass es Petrus ist. Wenn wir die Evangelien lesen, er ist immer der Erste oder meistens der Erste, der was sagt oder sofort reagiert. Und auch hier ergreift er das Ruder, steht auf und redet. Gestärkt durch die Worte von Jesus am See Tiberias, wo er ihm anvertraut hat, seine Lämmer zu weiden, so steht er jetzt hier auf und predigt. Er predigt mindestens vor 3000 Menschen. In Apostelgeschichte 2, 41 lesen wir, dass 3000 Seelen der Gemeinde hinzugefügt wurde. Wir können also davon ausgehen, dass es über 3000 Menschen waren, die zugehört haben. Nun, ich kann mir gut vorstellen, wie Petrus sich gefühlt hat. Ich rede nicht vor 3000 Menschen, aber bin sehr nervös. Aber Petrus wagt es und redet vor diesen ganzen Menschen. Und ich dachte, wie wird er wohl reden? Welche Rhetorik wird er benutzen? Welche Betonungen wird er legen? Welche Gefühle wird er ansprechen? Wenn wir diese Predigt gleich unter die Lupe nehmen, werden wir sehen, er führt nur Tatsachen auf und zitiert das Wort Gottes. Ich habe mich gefragt, welche Zielgruppen spricht er an? Wen möchte er überzeugen? Und ich habe 3 Zielgruppen gefunden. Zum einen die Lästerer, zum zweiten die Verleumder und zum dritten die Zweifler. Aber bevor wir näher darauf eingehen, lasst uns diesen Text gemeinsam lesen. Apostelgeschichte 2, die Verse 14 bis 36. Apostelgeschichte 2, die Verse 14 bis 36. Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen. Ihr Juden, liebe Männer und alle, die in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen. Denn dieses sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist doch erst die dritte Stunde am Tage. Sondern das ist's, was durch den Propheten Joel gesagt geworden ist. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott. Da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen. Und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen. Und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tag meinen Geist ausgießen. Und sie sollen weissagen. Und ich will Wunder tun, oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden. Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden. Ehe der große Tag der Offenbarung des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Ihr Männer von Israel, hört diesen Worten. Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen, durch Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr es selbst wisst. Diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorhersehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Denn Gott, den hat Gott auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn unmöglich war, dass er vom Tode festgehalten werden konnte. Denn David spricht von ihm: Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, denn er steht mir zur Rechten, damit ich nicht wanke. Darum ist mein Herz fröhlich und meine Zunge frohlockt. Auch mein Leib wird ruhen in Hoffnung. Denn du wirst mich nicht dem Tode überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan die Wege des Lebens. Du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Ihr Männer, liebe Brüder, lasst mich freimütig zu euch reden von dem Erzvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist bei uns bis auf diesen Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass ihm Gott verheißen hatte mit einem Eid, dass ein Nachkomme von ihm auf seinem Thron sitzen sollte, hat er es vorausgesehen und vor der Auferstehung des Christus gesagt. Er ist nicht den Tod überlassen und sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dessen sind wir alle Zeugen. Da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat die verheißene Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr hier seht und hört. Denn David ist nicht gen Himmel gefahren, sondern er sagt selbst: Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Kurze Verse davor lesen wir, dass die Jünger als Trunkenbolde oder als betrunkene Männer abgestempelt werden. Sie werden verlästert. Die Tat wird verlästert. Man müsste doch eigentlich meinen, dass so eine außergewöhnliche Tat, das Brausen, dass etwas geschieht, ohne dass man sieht, was da ist, Ehrfurcht hervorruft. Aber dem ist nicht so. Sie werden als Trunkenbolde abgestempelt. Wir haben gehört, dass Feuer, das Zungen wie Feuer vom Himmel kam. Nun, wir haben auch gestern schon gehört, dass Feuer immer ein Zeichen Gottes Anwesenheit ist. In der Wüste, die Wüstenwanderung, als Feuersäule ist er vorne weggegangen. Aber hier werden die Jünger verlästert. Nun, ich glaube, das liegt oft, oder es liegt in der Natur des Menschen. Denn wenn wir die Bibel betrachten und zurückschauen, sehen wir, wie das immer wieder vorkommt. Ein Beispiel ist das Volk, das von Gott aus Ägypten rausgeführt wurde. Es hat viele Wunder gesehen, gewaltige Wunder gesehen. Und Gott hat dieses Volk durch die Wüste hindurch getragen. Man geht davon aus, dass es 2 Millionen Menschen waren. 2 Millionen Menschen wurden tagtäglich mit Essen versorgt. Das ist nicht natürlich, es ist ein Wunder. Diese Menschen haben was Gewaltiges erlebt. Und als Mose oder als die Israeliten das Gesetz, die 10 Gebote bekommen, ist Mose einige Tage weg. Und was macht das Volk? Es gießt sich ein goldenes Kalb. der gewaltige Gott, der ihnen gezeigt hat, wie mächtig er ist, den wollen sie in eine Statue reinpressen, den sie selber gemacht haben. Ist das nicht eine Lästerung? Dabei haben sie doch so viel erlebt. Man muss vielleicht sagen, das damalige Volk. Aber auch im Neuen Testament finden wir ganz Ähnliches. Als Jesus unterwegs war, hat er viele Wunder getan. Er hat Menschen geheilt. Er hat Tote zum Leben erweckt. Und er hatte die Macht, Dämonen auszutreiben. Aber was wurde ihm nachgesagt? Ihm wurde nachgesagt, du tust das aus der Kraft des Teufels. Ist das nicht eine Lästerung? Und so finden wir hinweg immer wieder, dass Menschen den großen, allmächtigen Gott lästern. Und ich, wenn ich auf meine Worte nicht achte, geschieht mir das auch manchmal, dass ich ihn zu klein mache, obwohl er so gewaltig ist. Und genauso ist es auch wieder hier. Diese Männer sollen voll trunkenen Weines sein, voll Wein sein. Aber Petrus, gleich zu Beginn, korrigiert die Männer. Er sagt, das ist nicht so. Er sagt ihnen, oder als Argument bringt er, es ist die dritte Stunde. Nun, man muss es wissen, von der Kultur her, sie haben damals vom Aufgang der Sonne angefangen zu zählen. Da sie um 6 Uhr ungefähr aufgegangen ist, und die dritte Stunde, es ist ungefähr um 9 Uhr. Und es war unmöglich, oder unvorstellbar, dass die Jünger in diesem Zeitpunkt schon unter dem Einfluss von Alkohol standen. Petrus sagt, das ist nicht so. Sondern hier geschieht etwas, was in Joel bereits vorhergesagt wurde. Er zitiert das Wort Gottes, eine Prophezeiung. Petrus legt diesen Lästern das Wort Gottes gegenüber und sagt, das ist hier geschehen. In dieser Prophezeiung spricht Joel von den letzten Tagen. Wenn der Heilige Geist ausgegossen wird, beginnen die letzten Tage. Nun, wir leben in den letzten Tagen. Aber noch haben wir das Vorrecht, dass Jesus unser Erretter und Heiland ist. Aber er wird uns auch zum Ende der Zeit als Richter und Herrscher vorhergesagt. Da, so wird er kommen. Als Mächtiger. Und diese Zeit, oder diese Ankündigung wird begleitet von Zeichen. Es wird einiges geschehen. Wir lesen, dass die Jünglinge weissagen werden. Die Alten werden Träume haben. Und diese Erfüllung finden wir bereits schon in der Apostelgeschichte 21, die Verse 10 bis 11. Paulus ist kurz davor, nach Jerusalem einzugehen, und da kommt ein Prophet, die Verse 10 und 11, ich werde sie kurz lesen. Und als wir mehrere Tage da blieben, kam ein Prophet mit dem Namen Agabus aus Judäa herab. Und als er zu uns kam, nahm er den Gürtel des Paulus und band sich die Füße und Hände und sprach, das sagt der Heilige Geist. Der Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und überantworten in die Hände der Heiden. Das heißt, ein Teil davon ist schon erfüllt. Nun, einige Verheißungen stehen jedoch noch aus. Wie zum Beispiel, dass die Sonne finster werden soll oder der Mond sich in Blut verwandeln soll. Aber wenn wir die Offenbarung näher durchgehen, sehen wir, dass auch dies geschehen wird. Prophezeiungen, die sich bisher erfüllt hat, man schätzt, es sind um die 3200 Prophezeiungen, die sich bereits bis jetzt erfüllt haben. Und nicht eine lag bisher falsch. Es ist gewaltig. Und wenn diese zitiert werden, dann können wir davon ausgehen, dass sie wahr sind. Ein Freund sagte mir mal, wenn ich ein Wunder sehen würde, dann würde ich glauben. Nun, die Lästerer haben ein Wunder gesehen, aber sie haben nicht geglaubt. Und Petrus stellt es hier ihnen gegenüber, um sie zu überzeugen, dass Gott mächtig ist und dass hier etwas Gewaltiges geschieht. Wir leben heute im Glauben und nicht im Schauen. Aber oft wollen wir schon schauen und dann glauben. Lass uns an diesem Wort Gottes festhalten und mit Ehrfurcht an diesem Wort drangehen. Zum Zweiten, Petrus spricht zu den Verleumdern. Die sagen, Jesus war nicht der Sohn Gottes. Die verleumden, dass er es nicht gewesen ist. Und hier führt Petrus Tatsachen auf. Wir lesen Vers 22. Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen, durch Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Wenn wir das so lesen, denken wir vielleicht an die Taufe, wo Jesus getauft wurde und die Taube herabkam und er bestätigt wurde als der Sohn Gottes. Aber das haben nicht alle gesehen. Und ich habe weiter nachgeguckt, was meint Petrus damit? In Jesaja 35, die Verse 4 bis 6, lesen wir von messianischen Wundern. Das sind Wunder, die nur der Messias tun kann. Oder diese Wunder, wenn die getan werden, kündigen an, der Messias ist unter uns. Jesaja 35, die Verse 4 bis 6. Ich lese sie kurz vor. Sagt dem verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott, er kommt zur Rache. Gott, der da vertilgt, kommt und wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme in dürrem Lande. Das wird vorher gesagt. Und wenn wir Matthäus 11, Vers 5 lesen, ist das fast wortwörtlich, diese Aussage. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Amen wird das Evangelium gepredigt. Mit diesen Wundern, mit seinem Wirken, hat Jesus bestätigt, dass er der Sohn Gottes ist, dass er der Messias ist, der Retter, auf den die Juden gewartet haben. Aber sie haben ihn nicht aufgenommen. Johannes beschreibt es, er kam in das Seine, doch die Seinen nahmen ihn nicht auf. Aber wieso reagiert das Volk denn so? Wieso lehnt es ihn ab? Sie haben doch deutliche Zeichen gesehen. Eigentlich ist ihrer Meinung nach oder ihrer Überzeugung nach, gibt es keinen Beweis dafür. Das Einzige, was im Wege steht, ist ihre eigene Vorstellung. Ihre Vorstellung, dass der Messias auf einem weißen Ross Einzug halten wird, mit einer großen Armee. Er wird sie befreien von allen und von aller Unterdrückung, von den Römern. Das war ihre Vorstellung. Und diese Prophezeiungen haben wir auch in der Bibel. Nur sind das nicht die einzigen. Wir haben auch die Prophezeiungen von einem leidenden Messias. Von jemandem, der nicht so herrlich erscheinen wird. Aber diese Verheißungen oder diese Prophezeiungen wurden nicht gut weiter beachtet. Sie haben einen Kriegsmann erwartet, einen König, aber keinen Zimmermann. Er entsprach nicht ihren Vorstellungen. Er war nicht so, wie sie es gerne hätten. Und deswegen haben sie ihn, den Heiden, überantwortet, dass sie ihn töten. Ich glaube, für diese gottesfürchtigen Menschen war das ein Schlag ins Gesicht. Sie wollten doch Gott etwas Gutes tun. Sie wollten Gott dienen. Und Petrus sagt, ihr habt Gott nicht gehorcht. Ihr habt gegen Gott gehandelt. Das muss in ihren Ohren sehr wehgetan haben. Das Paradoxe an dieser Situation ist, dass Jesus diese Sünde der Juden gebraucht, um Sündenvergebung zu schenken. Jesus gebraucht die Juden, um Sündenvergebung zu schenken. Das zeigt seine Größe. Und das zeigt mir aber auch, dass er sich nicht nach Wünschen zusammenstellen lässt. Das zeigt mir, dass ich mir nicht nach meinen Vorstellungen zusammenstecken kann und nur das rausnehme, was mir gefällt. Gott fügt sich nicht nach unseren Vorstellungen, sondern unsere Vorstellungen müssen sich an Gott anfügen. Und dazu brauchen wir das Wort. Hier steht sehr, sehr viel über ihn. Er wird deutlich beschrieben. Und je mehr wir drinnen forschen, umso mehr, umso schärferes Bild haben wir von Gott. Umso mehr stellt sich unsere Vorstellung an seiner Größe dar. Die dritte Gruppe, zu denen er spricht, sind die Zweifler. Die, die fragen, was geschieht hier? War Gott der Sohn, war Jesus der Sohn Gottes oder war er es nicht? Und hier gebraucht Petrus den Psalm 16. Er gebraucht eine Prophezeiung, die überprüfbar ist. Eine Prophezeiung, die man, an der man wirklich ganz klar beweisen kann, dass sie auf Jesus hindeutet. Und zwar zitiert er Psalm 16. Er sagt, denn du wirst mich nicht dem Tode überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Dieser Text sagt aus, dass von dem hier die Rede ist, er nur maximal 3 Tage im Grab sein darf. Nach unserem heutigen Verständnis setzt die Verwesung sofort nach dem Tod ein. Also kann das eigentlich nicht stimmen, was David prophezeit hat und Petrus hier zitiert. Aber nach dem jüdischen Verständnis war das so, dass der Geist eines Menschen nach seinem Tode 3 Tage in der Nähe des Körpers war. Das sehen wir auch an Lazarus. Und zwar hat Jesus genau 4 Tage gebraucht oder sich Zeit genommen, um zu Lazarus zu gehen. Er hätte früher da sein können. Aber er hat 4 Tage gebraucht. Und als Maria ihm entgegenkommt, sagt sie ihm, er stinkt bereits. Hier ist nichts mehr zu tun. Es ist vorbei. Aber Jesus hat sich diese Zeit genommen, um den Juden ganz deutlich zu zeigen, mir ist nichts unmöglich. Und nach dem jüdischen Verständnis war es so, dass die Verwesung nach 3 Tagen einsetzt. Das heißt, es konnte nur Jesus sein. Nach 3 Tagen konnte hier nur von Jesus die Rede sein, dass er auferstanden ist. Ein weiterer Punkt, den Petrus hier aufführt, ist, dass das Grab von David besucht werden konnte. Es gab damals so eine Ecke in Jerusalem, da wurden die Könige, das Grab der Könige. Und David konnte, oder das Grab von David konnte besucht werden. Das heißt, es konnte auch hier nicht sich um ihn handeln, sondern es musste um einen anderen. Es musste sich um einen anderen handeln. Aber der gravierendste Punkt, das ist heute auch immer wieder durchgekommen, ist der Vers 32. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dessen sind wir alle Zeugen. Petrus bezeugt, das wissen wir, das haben wir erlebt. 10 Tage zuvor sagte Jesus, ihr werdet Zeugen sein. Und Petrus sagt es hier, wir sind alle Zeugen von dem. Sie können bezeugen, dass Jesus nicht im Grab geblieben ist, sondern auferstanden ist. Zweifel ist eine Reaktion, wenn unser Verstand etwas nicht begreift. Wenn es zu groß, zu gewaltig ist. In der Bibelschulzeit tauchen wir sehr tief in die Bibel hinein. Wir bekommen sehr viel Informationen und die Lehrer geben sich wirklich Mühe und vermitteln uns sehr viel. Und es gibt Tage, da frage ich mich, ist das alles wahr? Wenn man sieht, wie gewaltig Gott ist, was er getan hat und was er heute noch tut. Und ich habe mich manchmal echt gefragt, ist das alles so? Zweifel haben mich begleitet, weil mein Gefühl mir gesagt hat, kann das sein? Ist das richtig? Nun, zum Glück kommt es nicht auf meine Gefühle drauf an. Es ist eine Tatsache. Es ist eine Tatsache, dass Gott auferstanden ist. Dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dass er nicht im Tode geblieben ist, sondern den Tod überwunden hat und uns ewiges Leben gibt. Es hängt nicht mit unseren Gefühlen zusammen. Petrus nimmt zum Abschluss die einzige Aufforderung, die es im gesamten Text geht. Er führt im gesamten Text nur Tatsachen auf. Er bezeugt nur das, was er erlebt hat. Nicht mehr und nicht weniger. Er zitiert das Wort Gottes. Nicht mehr und nicht weniger. Und das führt dazu. Das, und so fordert es Petrus hier von den Menschen, so wisset nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht habt. Er kennt nach diesen Tatsachen, er kennt nach diesen Schriften, Jesus ist der Christus, der Erretter, auf den ihr so lange gewartet habt. Mit diesem Wort schließt Petrus seine Predigt ab. Und es ist gewaltig. Wir lesen nachher, 3000 Menschen werden der Gemeinde hinzugefügt. Es ist gewaltig, wie diese einfachen Worte das Zitieren der Schrift für Auswirkungen hatten. Es hat mir Mut gemacht, das Wort zu zitieren und Zeugnis zu geben, was ich erlebt habe. Ich muss nicht schöne Worte machen, um Menschen zu überzeugen. Nein, das ist nicht meine Aufgabe. Es ist die Aufgabe des Wortes. Ich möchte zum Abschluss nochmal zusammenfassen. Petrus steht vor einer riesigen Menge und gibt Zeugnis von dem, was er erlebt hat. Und gebraucht die Schrift, die Prophetien, um das zu untermauern, um die Leute davon zu überzeugen, zu überführen, dass sie falsch gelegen haben. Dass sie Vergebung brauchen, dass das nur in Jesus der Fall ist. Ich möchte mit einem letzten Vers abschließen. Dieser Vers hat es mir ganz gewaltig angetan, weil ich ihn sehr schätzen gelernt habe. Jesaja 55, der Vers 10 und Vers 11. Den mussten wir auswendig lernen. Und ich habe mich am Anfang sehr gesträubt, weil er sehr schwierig auswendig zu lernen ist. Aber er hat mir sehr viel weitergeholfen in meinem Leben. Jesaja 55, der Vers 10 und Vers 11. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dorthin zurückkehrt, sondern Frucht feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen. So soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt. Und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Das Wort Gottes haben wir. Lass uns es weitergeben. Lass uns es in Ehren halten und mit Ehrfurcht es behandeln. Amen.